Vielen Dank, Miri, für diese auch Zusammenfassung. Ich mache euch Mut, die ganze Geschichte mal zu Hause zu lesen. Vielleicht habt ihr Zeit heute Nachmittag, euch mal 1. Samuel 17 zu schnappen und mal die Story von vorne bis hinten zu lesen. Es ist wirklich packend, auch wenn ihr sie schon kennt, euch nochmal wieder richtig da rein zu vertiefen. Also, wir sind in Israel. Wir haben es in der letzten Woche gehört, in der Anfangszeit der Nation Israel als Volk mit einem Land und jetzt auch einem König, König Saul, der so seinen Job ganz gut macht als Feldherr, als König, so lala und naja. Also es gibt ein paar Sachen, wo Gott sagt, da müssen wir ein bisschen was ändern und er hat schon den nächsten am Start, nämlich David, wie ihr letzte Woche gehört habt. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört gerne nochmal oder schaut die erste Predigt von Thomas in der letzten Woche in dieser Reihe Mensch David. Also. Die Schlachtreihen waren aufgestellt. Zwischen den Philistern und Israels Männern lag das Tal der Eichen. Hier sollte der Kampf stattfinden. Feindseligkeit lag in der Luft. Das Tal war ein Kessel aus Angst und Hochmut. Seit Wochen schon brodelte diese gefährliche und tödliche Brühe und Goliath stand wie jeden Tag vor seiner Armee und verhöhnte Israel und ihren Gott. Willkommen zum zweiten Teil in dieser Predigtreihe Mensch David. Diese Geschichte von David und Goliath ist die erste umfangreiche, zusammenhängende Geschichte, die von David erzählt wird. Wenn man irgendetwas kennt aus dem Leben von David, dann meistens auch dieses Abenteuer. Selbst Menschen, die mit der Bibel nicht so viel zu tun haben oder sie auch noch nie gelesen haben, kennen oft diese Geschichte von dem kleinen, mutigen Hirtenjungen und seinem Kampf gegen den Riesen Goliath. Es ist eine Ermutigungsgeschichte, die wir gerne auch in einen anderen Zusammenhang setzen. Und sie ist sprichwörtlich geworden, alle Jahre wieder beim DFB-Pokal, wenn dann ein kleiner, unbekannter Fußballverein gegen die Bayern spielen muss oder gegen Leverkusen inzwischen. Es ist diese wagemutige Idee, dass es klappen könnte. Es könnte klappen mit dem Sieg gegen den Unbesiegbaren. Allein diese Vorstellung kann Kraft geben. Besondere Kraft. Es ist die Vorstellungskraft, die David hatte und die uns inspirieren kann. Vielleicht inspiriert sie dich heute. Es ist die Vorstellungskraft, die in der David-Statue steckt. Michelangelo hatte sie als Schutzstatue für Florenz erstellen lassen oder erstellt auf Auftrag, nehme ich an. Und über seiner Schulter, wenn man mal so ein bisschen von der Seite schaut, wie ihr es hier seht, normalerweise sieht man die Statue ja so von vorne, dann guckt er so zur Seite und hier sieht man immer in die aus einer Blickrichtung heraus, also wenn du von dieser Statue angeschaut wirst als möglicher Angreifer auf Florenz, dann schaut dich dieser David so an. Interessant auch diese Pupillen, wie sie es gemacht haben mit diesen Löchern da drin, das ist ein stechender Blick. Und was hat er über seiner Schulter? Nicht auf der anderen Seite, dass man es kaum sehen kann, sondern schon im Blick des Feindes, die Steinschleuder. David hat lässig die Steinschleuder über seine Schulter gelegt, damit jeder mögliche Angreifer sieht, wir kennen die Geschichte von dem Kleinen und dem Großen. Und was man fast nichts erkennt und worauf man kaum achtet, ist, was er in seiner anderen Hand hält. Vielleicht können wir mal die nächste Folie sehen. Da sind die Steine drin. Nach dem Motto, diese Stadt solltest du nicht angreifen. Du kennst ja die Geschichte. Ich sehe dich schon fallen wie Goliath. Ihr Lieben, das ist natürlich modellhaft, ne? Also diese Statue ist natürlich perfekt. Und so wären wir ja auch gerne. So entschlossen, so mutig, so mit einem stechenden Blick für unsere Feinde. Wir haben natürlich keine Feinde, aber für den, der so ein bisschen komisch kommt und sich am Kopierer vordrängelt oder weil keine Ahnung, was für Kämpfe wir so zu kämpfen haben. Also wie oft fehlt uns diese entschlossene Haltung? Wir kennen ja alle diese Momente, in denen wir uns unterlegen fühlen, also jetzt mal ernsthaft oder überfordert, wo uns so ein Goliath entgegenkommt Und wir denken, ich glaube, das packe ich nicht. Die Geschichte von David und Goliath fordert uns heraus, eine von Gott bestimmte Vorstellungskraft zu entwickeln. Eine von Gott bestimmte Vorstellungskraft zu entwickeln und eine Vorstellungskraft abzulegen, in der Goliath dominiert. Es ist möglich, sagt uns diese Geschichte. Du kannst es schaffen. Und die Frage ist, wie hat David es geschafft? Und bevor wir uns damit beschäftigen, möchte ich einen kleinen Blick auf die Landkarte werfen. Ein bisschen Allgemeinbildung, Bibelkunde muss auch sein, damit wir das Ganze mal im Zusammenhang sehen. Was war das eigentlich für eine Situation geschichtlich gesehen? Das ist immer interessant, gerade in alttestamentlichen Geschichten, denn da war ja eine Menge drumherum los. Wir haben immer so einen kleinen Ausschnitt nur vor Augen, diese kleine Geschichte, aber da war ja viel mehr wichtig, was zu dieser Situation geführt hat und auch die Brisanz der Situation ausgemacht hat. Also, wir befinden uns in Israel im südlichen Teil zwischen Mittelmeer und Totem Meer. Wenn wir mal die Karte anschauen, das ist eine Karte aus unserem Unterricht, aus dem biblischen Unterricht. Und da sehen wir also ganz Israel in der damaligen Zeit, Königreich Saul und unten in dem Kasten. Das ist die Szene oder der Bereich, in dem diese Szene stattfindet. Die Philister griffen Israel immer wieder an, waren aber von Israel bisher nie ganz besiegt worden. Das sind die auf der linken Seite von euch aus gesehen, am Mittelmeer, an diesem kleinen Streifen wohnten, sagen wir mal so. Sie hatten da so ihre Hauptstädte, hatten sich zusammengetan und dieses Volk der Philister, kommen wir gleich noch drauf, gebildet. Und diese Philister griffen Israel immer wieder an. Und wie gesagt, Israel hatte sich bisher erfolgreich wehren können. Wenn man die 1. Samuel-Bücher liest, da sieht man auch schon ein paar Scharmützel, die auf dem Land, also im Bereich von Israel schon stattgefunden hatten. Aber hier kommen wir jetzt zu einer entscheidenden Schlacht. Der Vorteil der Philister war, dass sie Eisen bearbeiten konnten. Sie hatten also die schärferen Waffen. Es heißt sogar, dass die Israeliten, wenn sie ihre Werkzeuge oder Pflugscharen, wenn sie da schon was hatten aus Eisen, schärfen lassen wollten, mussten sie zu den Philistern gehen. Also das waren die mit den besseren Waffen, das waren die, die besser ausgerüstet waren, das waren die, die vorne dran waren. Das waren die mit den moderneren Sachen, ne? Also die so ein bisschen mehr im Köcher hatten und schlagkräftiger und weiter fliegen konnten und so weiter. Also mit heutiger Kriegsausrüstung gedacht. Etwas, was wir nicht so gerne bedenken, aber was ja leider wieder Hochkonjunktur hat. Das Tal der Eichen oder Terebintental, wie es auch manchmal in Übersetzungen heißt, liegt in der Region Schefela. Nächste Karte, das ist also dieser kleine Ausschnitt, dieses etwas rot unterlegte, ist diese Region, um die es hier geht. Das ist so eine Art Pufferzone zwischen der flachen Meeresküste, wo die Philister ansässig waren, und dem israelitischen Hochland, von euch aus gesehen rechts, genau. Da, also rechts von diesem roten Bereich. In Schefela, da war also dieses hügelige Land, so ein bisschen wie Elm vor dem Harz, wenn man so ein bisschen sich vorstellen möchte, zwischen der Küste und dem Kernland Israels, den hohen Hügel. Und da waren auch die wichtigen Städte. Und die galt es natürlich zu verteidigen. Das Tal der Eichen war nun eins von 6 Tälern, durch die man ins Kernland vordringen konnte. Und in unserer Geschichte versuchen die Philister nun genau hier durchzubrechen, um ganz Israel zu erobern. Und wenn Israel es nicht schaffen würde, sie dort zu stoppen, dann würden die Philister als nächstes Bethlehem, das untere rot eingekreiste Oval, erobern. Also die Geburtsstadt Davids. Hatte David natürlich ein Interesse daran, dass das nicht passiert. Und dann auf der Hochstraße, die es dort gab, das ist hier nicht eingezeichnet, zur nächsten, an Jerusalem vorbei, das war damals noch nicht so wichtig oder noch nicht so bedeutend, und an Jerusalem vorbei zur nächsten großen Stadt, das war Gibea und das war die Hauptstadt Israels. Wenn sie dorthin kommen würden, wäre es vorbei mit Israel. Die hätte auch keine Chance, sich zu verteidigen. Es ging also um nicht weniger als um die Existenz Israels. Das ist der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen. Alles andere als eine kleine Kindergeschichte. Wer waren eigentlich die Philister? Habe ich mich mal gefragt und ein bisschen geforscht. Interessanterweise haben neuere Funde, archäologische Funde gezeigt, dass sie aus dem südlichen Europa stammen. 2019 wurden in antiken Gräbern in Aschkelon entsprechendes Erbgut nachgewiesen, was zum Erbgut von Menschen passt, die so in Griechenland zu der Zeit ungefähr gelebt haben. Das heißt, man vermutet, dass es ursprünglich ein griechisches Seefahrervolk war. Damals war in Griechenland alles möglich im Umbruch, Reiche zerfielen und man machte sich auf, neue Heimat zu entdecken. Und da sind wohl welche auch am östlichen Mittelmeerrand angekommen, vermutlich im 12. Jahrhundert vor Christus im Gebiet des heutigen Gazastreifens. Das bestätigt auch der Text in Amos 8, Vers 7, in dem es heißt, dass die Philister aus Kreta kommen. Interessanterweise mal wieder ein Hinweis darauf, dass Archäologie Bibeltext unterstützt und bestätigt. Von wegen, die Bibel ist so erfunden und solche Sachen. Israel dagegen war schon im 15. Jahrhundert, 1447, wenn man es früh datiert oder später datiert, im 13. Jahrhundert, 1270 in Kanaan angekommen. Es gibt zwei verschiedene Datierungsmöglichkeiten, wer das genau wissen will. Nachdem sie Ägypten verlassen hatten und die Wüste durchquert hatten, sie waren also kurz vor den Philistern dort angekommen in diesem Land, wenn man der Archäologie folgt. Was noch interessant ist, der Wortstamm Philister ergibt auf Latein das Wort Palästina. Und nur das kleine Gebiet der Philister wurde von den Römern so bezeichnet als Palästina, nur dieser Landstreifen. Erst als der römische Kaiser Hadrian im Jahr 135 nach dem Bar Kochba-Aufstand das jüdische Volk besiegte, was sich maximal gewehrt hatte und den Römern viel Verlust zugefügt hatte, aber letztendlich hat Hadrian sie besiegt und da wollte er sie maximal schmähen. Und deswegen nannte er kurzerhand ihr ganzes Land in Palästina um. Sie wurden vertrieben, andere Menschen wurden dort angesiedelt. Also im Alten Testament hatte Israel oder Judäa, wie es auch genannt wird, nie Palästina geheißen. Wenn ihr mal irgendeinen Atlas aufschlagt oder ein Geschichtsbuch in der Hand habt, habt gerade wieder eine Website gesehen, Spektrum der Wissenschaft, wo dann im Alten Testament über Palästina gesprochen wird. Das gab es also in dem Landgebiet Israels. Das stimmt nicht. Palästina war immer dieser Randstreifen und das Landgebiet Israel, wo Israel gesiedelt hatte, wurde erst durch Hadrian so umbenannt, nach Christus. Hadrian nannte es bewusst nach den Erzfeinden Israels, die ihr Land immer schon von der Mittelmeerküste aus einnehmen wollten. Das damalige Israel sollte von der Landkarte verschwinden. Nach über 3000 Jahren sind wir also seit kurzem wieder mal angekommen, einem tragischen Ausgangspunkt der Geschichte. Und dieser Ausgangspunkt zeigte sich unter anderem in der Szene zwischen David und Goliath im Tal der Eichen. Wie schaffte es David, der Übermacht der Philister die Stirn zu bieten? Erstens, jetzt steht hier Glaubensmut, ich wollte es noch ändern, in Entschlossenheit, fand ich noch ein bisschen besser. Also Entschlossenheit, streicht Glaubensmut, setzt Entschlossenheit. Was ist mir wichtig? Das war bei David ganz vorne im Kopf. Das Erste, was ich bei David eben entdecke, ist diese Entschlossenheit. Er schaute sich im Lager um, wie wir gehört haben, fragte die Soldaten über die Situation, hatte ein bisschen Käse, ein bisschen Brot dabei für seine Geschwister oder seine Brüder vielmehr. Und sicherlich auch für die anderen Jungs. Und er wunderte sich, dass eine so bedeutende Belohnung ausgegeben wird an den, der diesen Goliath besiegt. Wieso wird das so großartig belohnt, wenn man den Typen zur Strecke bringt? Und dann sagte er diesen entlarvenden Satz: Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Also da steckt so eine Selbstverständlichkeit drin, so eine Entschlossenheit, dass das hier gerade nicht richtig läuft. Merkt ihr das alle nicht? Das können wir doch nicht dulden. Der war so sortiert in seinem Kopf. Er kam neu in diese Situation rein und bewertete sofort nach anderen Maßstäben als die Soldaten, die schon seit 40 Tagen in dieser Szenerie gefangen waren. Sie waren schon so eingeschüchtert, dass sie sich weder Hoffnung noch, dass sie weder Hoffnung noch Entschlossenheit hatten, schon gar keinen Glaubensmut. Jeden Tag stellten sich dieser Riese auf, brüllte sie zusammen und verhöhnte Gott. Manchmal gibt es ja so Situationen, in denen man steckt, seit Wochen, seit Monaten, vielleicht seit Jahren, unverändert. Alles fühlt sich festgefahren und ausweglos an. Und dann kommt ein Mensch und beschreibt einfach, was er sieht und stellt diese eine gemeine Frage, die genau das Problem beim Namen nennt, was man schon gar nicht mehr gesehen hat. Das Eigentliche, was inzwischen schon ganz verdeckt war von den vielen Achs und Wehs, liegt plötzlich offen und unbeantwortet da. Es kann doch nicht sein, dass dieser Typ sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Wie reagieren wir, wenn so etwas kommt? Reden wir uns raus, wenn einer mal plötzlich den Finger in die Wunde legt und sagt, in eurem Streit geht es doch eigentlich darum, oder? Reden wir uns raus oder hören wir hin? Und David stellt genau diese Frage, wie kann dieser Typ Gottes Heer verhöhnen? Für ihn sind die Verhältnisse klar. Da ist ein unbeschnittener Philister, also einer, der nicht mit Gott im Bund ist, nicht mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Gut, in der Wahrnehmung 3 Meter groß, wie gesagt wird, aber eben ohne den lebendigen Gott auf seiner Seite. Da helfen auch 3 Meter Muskeln und Metall nicht. Das war David total klar. Er ließ sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Denn auf der anderen, auf unserer Seite, steht das Heer des lebendigen Gottes, Leute. Was ist los mit euch? Wenn der uns verhöhnt, verhöhnt er Gott. Und es ist doch wohl klar, dass das nicht ohne Folgen bleiben wird. Weder von uns noch von Gott. Hä? Was ist los mit euch? Aber all das sahen die Soldaten Israels nicht. Und so sagte David zu Saul, mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Da kommt dieser Hirtenjunge zu seinem König, den er respektierte, den er liebte, dem er diente, dem er Musik machte, wenn er traurig war, und sagt, ich helfe euch. Okay, kleines Machtgefälle. Der hat sich schon was getraut. Aber warum hatte David diese Sicht, diese Entschlossenheit? Nun, es war so, Israel war zu dieser Zeit geistlich, sagen wir mal, zerrüttet. Die vorangegangene Richterzeit war eine Zeit der geistlichen Armut und Verwirrung im Volk gewesen. Jetzt war Saul ihr König, ihr erster König. Sie wollten ihn unbedingt, denn alle anderen Völker hatten ja auch einen König und sie dachten, es wird besser damit, sie finden sich besser als Volk und es geht irgendwie straight voran und so, aber mit Saul wurde nicht automatisch alles gut. Ihre geistliche Verfassung als Volk war immer noch ziemlich zerfleddert. Sie wussten offensichtlich nicht, wer sie sind. Das zeigte Davids Frage. Er, der kleine Hirtenjunge, ruft den hochbewaffneten Kriegern in Erinnerung, ihr seid doch das Heer des lebendigen Gottes. Manchmal muss uns das in Erinnerung gerufen werden, wer wir sind. Dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du mit Gott unterwegs bist, bist du, wir sind dann natürlich nicht so martialisch unterwegs wie da, aber wenn es darum geht, wo die Kraft ist, wo die Durchsetzungsmöglichkeiten sind, wo die Vorstellungskraft liegen muss, dann muss uns manchmal in Erinnerung gerufen werden, auf wessen Seite wir stehen, wer mit uns ist, wofür wir uns einsetzen und was uns wichtig ist. Wenn wir in einer Krise sind, ist es immer hilfreich, sich in Erinnerung zu rufen, wer wir sind, was uns wichtig ist und was in einem Satz gerade die Sachlage ist. Wir lassen uns da manchmal auch so ganz schön, ja, aber hier und da und das und alles noch, aber im Kern, worum geht es im Kern? Wer bin ich, was ist mir wichtig und was ist Gott wichtig? Und worum geht es hier? Warum ist das wichtig? Weil wir uns sonst getrieben werden von den lauten Stimmen und den momentanen Gefühlen. Wenn wir nur denen folgen, kommen wir vielleicht zu einer Lösung, aber ob wir damit leben können, ist fraglich. Wir dürfen im Konflikt nicht den Kontakt zu uns und unseren Werten und unserem Glauben verlieren. Darum, was ist mir wichtig und was ist Gott wichtig? Bei David sehen wir diese Entschlossenheit, für das zu kämpfen, was ihm und Gott wichtig ist. Er ist da eins mit seinem Schöpfer. Zweitens, Selbstbewusstsein. Auch das sehen wir bei David. Was kann ich? Israels Männer hatten zu lange auf Goliath gestarrt. Durch ihre Angst hatten sie ihr alles Selbstvertrauen verloren. David konnte nicht glauben, dass alle vor diesem ungläubigen Riesen zitterten. In den Hügeln und Wiesen von Bethlehem, wo er seines Vaters Schafe hütete, hatte David seine Sinne und seine Fähigkeiten trainiert. Er wusste, was er kann. Das erzählte er Saul auch und bot ihm, wie schon gesagt, seine Hilfe an. Und er, wie wir es schon gehört haben, ich wiederhole es nochmal, sagte ihm, so habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach, gut, du sollst mit ihm kämpfen, möge der Herr dir beistehen. Dann gab er David seine Rüstung. Jetzt wird es interessant. Der mutige David geht zu seinem König, sagt, ich kriege das hin. Saul will das Heft nicht ganz außer Hand geben. Ein bisschen Sicherheit wollte er noch mit irgendwie reingeben in die Situation und bietet ihm seine Rüstung an. Keine leichte Situation für David. Saul will ihn unterstützen, also mit seinem Expertenrat sozusagen, denn er war ja ein erfahrener Feldherr und guter Krieger. Und er sagt, nimm meine Rüstung. Und das ist sicherlich gut gemeint, aber David merkt schnell, dass die ihm nicht passt. Was tun? Den König abweisen oder geschwächt durch die schwere Rüstung in den Kampf ziehen und nicht das bringen können, was er eigentlich kann? David liebte seinen König. Er bewunderte ihn. Er diente ihm. Es war die Rüstung des Königs. Jeder andere hätte die sofort genommen und gesagt, danke, König. Doch trotzdem nahm David den Helm ab, zog die Rüstung wieder aus und legte das Schwert ab. Denn es wäre eine Katastrophe geworden mit dem schweren Ding. Eine geliehene Rüstung ist immer eine Katastrophe. David brauchte etwas, was für ihn authentisch war, was zu ihm gehörte. Es ist beeindruckend, wie David hier bescheiden und gleichzeitig mutig genug den Vorschlag ausschlägt. Er wusste, was er konnte und er wusste, was er dafür brauchte und dass der Herr ihm beisteht. Wir sind ja manchmal von Experten umgeben, die es auch gut mit uns meinen und die uns wirklich helfen wollen. Sie statten uns aus, legen uns eine tolle Rüstung an, schicken uns zu Seminaren, die uns befähigen sollen, unsere Aufgaben gut zu machen. Das kann alles hilfreich sein. Aber manchmal passt es einfach nicht. Und wir können uns kaum bewegen, weil wir in etwas hineingezwängt werden, was gar nicht aus uns herauskommt und gar nicht zu uns passt. Es ist immer gut, lernbereit zu sein, aber man sollte auch wissen, was man schon kann und darauf vertrauen und mit Gott rechnen. So wie David. Stattdessen, lesen wir, nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 5 flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Und das ist für mich der beeindruckendste Moment der ganzen Geschichte. Warum? Nun, wo fließt ein Bach? Auf dem Berg? Im Tal. Wo musste David hingehen, um diese Steine zu holen? Ins Tal. Auf das mögliche Schlachtfeld, umgeben von 2 Schlachtreihen zwischen dem brüllenden Goliath und dem zitternden Saul. Geht er runter, hockt sich an den Bach und sucht sich ein paar Steine. Also wenn man sich das mal vor Augen malt, was da passiert, was das für ein cooler Typ ist. Es ist wirklich beeindruckend. Zwischen den beiden Schlachtlinien hockte sich hin und sucht Steine. Er war noch nie da gewesen. Vermutlich. Er hatte ja Schafe gehütet für seinen Vater. Da zieht man nicht durch die Gegend, guckt, was es noch so gibt. Er hatte zu tun. Und er hatte auch noch nie Riesen gesehen. Er hatte noch nie in einer Schlacht gekämpft. Jeder von uns hätte hin nur 150 Puls. Ja, also hier vorne zu stehen, hier, das ist keine Schlachtreihe vor mir, aber mancher ist schon aufgeregt. Ich habe mich schon daran gewöhnt und ich weiß, ihr seid lieb zu mir. Aber ja, so eine Situation, wo man denkt, alter Schwede, hier gehöre ich irgendwie nicht hin. David war das total egal. Er hockt sich an den Bach, um Steine zu sichten. Den? Nee, zu groß. Den? Na, zu kantig. Den? Ja, der geht. Nächster. Den? Ja, da braucht man Ruhe für. Habt ihr schon mal Steine zum Flitschen gesucht, wenn man so übers Wasser? Da muss man genau hingucken. Da hast du tausende von Steinen und dann muss dein Blick konzentriert einen nach dem anderen abtasten, damit du den einen flachen, runden, nicht zu groß, nicht zu schwer, weil du weißt, okay, wenn ich ihn so mit der Spitze vielleicht noch so ein bisschen mit dem Zeigefinger und dann, okay, der passt und dann der nächste. Und rechts und links stehen die Kriegsheere. Und guck, was der Typ da macht. Versunken, ruhig, verletzlich, kniet er da. Goliath schleudert derweil seine Flüche ins Tal. Laute Stimme muss er gehabt haben, man konnte ihn gut hören. Die schlugen neben ihm ein wie Kugeln, laut und brutal. Auf der anderen Seite sorgte sich Saul um diesen schutzlosen Jungen. Soll ich den da wegholen? Und dazwischen kniet David, erfüllt und umgeben von der Sicherheit, die Gott ihm gab. Er würde nur das verwenden, was er in den Hirtenjahren zu nutzen gelernt hatte. Diese Steine, seine Schleuder, seinen Glauben und seine Persönlichkeit, zu der Gott ihn geformt hatte. David, der am Bach kniet. Dieser David stellt etwas sehr Wichtiges für uns dar. Die Frage, ob wir unser Leben von den Knien aus leben. Ruhig, authentisch, glaubensvoll und kreativ. Hocken wir uns hin und suchen uns das raus, was Gott uns in die Hand gibt. Konzentrieren wir uns darauf, wo Gott mit uns hin will und was wir dafür brauchen. Ergreifen wir das? Oder werden wir tun, was alle tun und aus zweiter Hand leben? Werden wir im Kontakt mit Jesus sein? Auch er zog sich regelmäßig zurück. Er hörte auf den Heiligen Geist. Er war im Kontakt mit seinem Vater. Im Garten Gethsemane, vor der größten Schlacht seines Lebens, hockte er sich hin und betete, weil er diese Kraft brauchte, weil er diese Ausrichtung brauchte. Er ließ sich nicht von den Römern oder sonst wem bestimmen, von irgendeinem Goliath, der um ihn herum schwirrte. Er ließ sich auch nicht von der Bewunderung der Leute und vom Applaus bestimmen. Wie ist es mit uns? Wird uns die Angst vor Goliath oder die Bewunderung für Saul unser Leben bestimmen? David wusste, was er konnte, weil er wusste, wer er war. Ein Mensch in Gottes Hand. Und damit kommen wir zum dritten Merkmal Davids: Gottvertrauen. Was kann Gott? Vorstellungskraft heißt diese Predigt. Wie konnte David sich vorstellen, jemals diesen Riesen zu besiegen? Er konnte, weil er wusste, was Gott kann. Er hatte schon so oft erlebt, dass Gott ihm geholfen hatte bei seinen Aufgaben. Gott konnte ihm auch hier helfen. Und immerhin ging es um den Fortbestand seines Volkes. Ja, Goliath beherrschte die Szene, aber... Und alle zitterten. Aber David betrat die Szene und sah etwas anderes. Gott beherrscht diese Szene. Gott war die Wirklichkeit, mit der David umging. Riesen spielten keine große Rolle in Davids Verständnis von der Welt, von der wirklichen Welt. Die Gegenwart Gottes war ihm so durch und durch vertraut. Er hatte die Majestät Gottes so kontinuierlich verehrt und verinnerlicht, dass ihm Gottes Liebe, die er nicht sehen konnte, weitaus wirklicher schien als die Bösartigkeit Goliaths, die er sehen konnte. Nochmal, ihm war Gottes Liebe, die er nicht sehen konnte, weitaus wirklicher als die Bösartigkeit des Goliaths, die er sehen konnte. Sein Beten und Singen, seine Anbetung und Gottes Wort hatte eine Vorstellungskraft in ihm geformt, die jeden Bären, jeden Löwen, jeden Riesen und in etwas Größeres, Stärkeres, weitaus Bedeutenderes einordnete, nämlich in Gott. Und wäre Goliath 40 Meter hoch gewesen, Gott ist größer. Das war die Sicht, das war seine Wirklichkeit. Seine Vorstellungskraft war so durch und durch von Gott regiert, dass er nicht glauben konnte, was er sah und hörte. Eine regelrechte Goliath-Lähmung unter den Soldaten, die offensichtlich 0,0 mit Gottes Wirken rechneten. Wir reden hier über zwei verschiedene Wirklichkeiten. Und ihr Lieben, das ist unser Thema. In welcher Wirklichkeit leben wir? Zwei verschiedene Wirklichkeiten, in denen David und die Soldaten sich jeweils aufhielten. Und die Frage drängt sich auf, in welcher Wirklichkeit leben wir? Erinnern wir uns daran, wie Gott uns schon geholfen hat? Wissen wir, was Gott kann und rechnen wir damit? Auch wenn Gott manchmal anders handelt, als wir erwarten, aber das ist ein anderes Thema. Oder endet unsere Vorstellungskraft bei dem, was vor Augen ist? Und zwar besonders in Krisen. Da zeigt sich, welche Glaubenstiefe wir eingeübt haben. Lasst uns unseren ruhigen Alltag nutzen, wenn du einen ruhigen Alltag gerade hast. Lasst uns unseren ruhigen Alltag nutzen, um Glaubenstiefe einzuüben. Die selbstverständliche Nähe zu Gott und das selbstverständliche Vertrauen auf seine Liebe und sein Können. Denn wir werden einem Goliath begegnen. Und dann brauchen wir den Glauben. Lasst uns einüben, in der Wirklichkeit Gottes zu leben, die Dinge von Gott her zu betrachten, als Bürger des Reiches Gottes zu leben, zu sagen, das ist es, das, was bleibt. Mit Jesus an meiner Seite gehe ich in eine Zukunft und lebe ich in einer Wirklichkeit, in der er die bestimmende Kraft ist, was auch um mich herum passiert. Plötzlich kniete David nicht mehr. Er lief. Nicht vom Riesen weg, sondern auf ihn zu. Mit Stock und Schleuder, lesen wir in Vers 40, mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Jetzt galt es. Davids Brüder konnten ihren Augen nicht trauen. Ihr kleiner Bruder stellt sie und die gesamte Armee bloß. Saul ist außer sich vor Sorge, als sein junger Musiker in den Selbstmord rennt. Was hat er da in der Hand für ein Fuchtelding? Der hat einen 7 Meter langen Speer mit, 7 Kilo schwere Speerspitze mit entsprechend langen Stange dran. Wenn der fliegt, dann ist David weg. Goliath, der mit Riesenschritten unbeholfen herumtrampelt, ist komplett verdutzt. Was jetzt, hä? Eben hockt er noch da und puzzelt. Es geht alles so schnell, dass weder Philister noch Israeliten folgen können. Die Schleuder kreist 2-3 Mal und ein Stein fliegt und gräbt sich in die Stirn von Goliath. Und der Riese geht zu Boden. Es war ein Gebrüll und Getümmel an diesem Tag. Angst und Stolz mischten sich, Verwirrung und Kleinglauben. Was war hier die Realität? Was war Wirklichkeit? Was war Wahrheit? Alle Versionen flogen herum. Zu stark, zu klein, zu wenig, lächerlich, Frechheit. Die machen wir fertig. Philister, Israeliten, Goliath, Saul, wer blickt da durch? Keiner. Der Einzige, der an jenem Tag tatsächlich in der Wirklichkeit lebte, war David. Denn die Wirklichkeit besteht vorwiegend aus Dingen, die wir nicht sehen können. Wir müssen sie uns vorstellen mit der Kraft, die aus der Nähe Gottes kommt. Das ist lebendiger Glauben. Das ist Festhalten an Jesus, Leben mit ihm und im Alltag mit ihm sein. Das Wirken des Heiligen Geistes, dieser David, der gesalbt war und den der Heilige Geist nie wieder verließ, wie es hieß. Er war mit dem Heiligen Geist geleitet und mutig unterwegs. Er hatte keine Angst. Er wusste, dass Gott mit ihm ist. Und er sah die Dinge aus der Sicht, die man sieht, wenn man weiß, was Gott kann. So ging Jesus ans Kreuz. Am Kreuz besiegte er alles Böse, alle Goliathe dieser Welt und alle Goliathe deines Lebens. Mit dieser Entschlossenheit, mit dieser Sicht auf die Wirklichkeit. Wir denken, die Menschen dachten, dieser Typ scheitert da am Kreuz. Und er wusste nein. Und sagte, es ist vollbracht. Der Sieg ist da. So wie David Goliath niedergestreckt hatte, hat Jesus den Bösen niedergestreckt. Und in dieser Wirklichkeit, meine Lieben, dürfen wir leben. Schau dein Leben aus der Nähe Gottes an. Erinnere dich, was wichtig ist, was du kannst und was Gott kann. Und dann lauf los. Wir werden gleich eine Zeit des Singens und Anbetens haben. Dabei hast du die Möglichkeit, genau diese Dinge, die dir Angst machen, die dich beschäftigen, all die Goliaths, die dich gerade in Atem halten oder dir den Mut und die Kraft nehmen, im Gebet mit jemandem vor Gott zu teilen. Du kannst dich segnen lassen, dir Trost und Mut zusprechen lassen. Manchmal brauchen wir das, dass jemand anders uns den Glauben stärkt und sagt, schau drauf, was Gott kann. Verlier nicht den Mut. Wir stehen alle in unseren Kämpfen. Krankheit, Probleme bei der Arbeit, in der Familie, Orientierungslosigkeit über unsere Zukunft oder Trauer über einen schweren Verlust. Und in all dem müssen wir nicht alleine sein. Gott ist mit uns und will mit uns da durchgehen, wie er mit David durch diesen Kampf gegangen ist. David hat alles in Gottes Hand gelegt. Mach es wie er. Bete ihn an und vertraue auf seine Hilfe. Und der Riese wird fallen. Amen.